Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen heute wieder im virtuellen Kongressraum des großen Gesund und Glücklich Kongresses und ich freue mich sehr, heute einen Zauberer hier im Raum zu haben. Herzlich willkommen, Ricardo Leppe. Ich weiß, du kannst noch viel, viel mehr, beziehungsweise ein Zauberer kann eigentlich eh schon alles. Aber schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Ich bin noch Anfängerzauberer, weil seit dem Brexit darf ich nicht mehr nach Hogwarts. Ja, jetzt ist immer das Problem, dass ich da irgendwo stecken bleibe.
Vielleicht tut sich jetzt ein neues Portal auf. Mal sehen.
Ja, die Zauberei, aber über die soll es ja heute gar nicht gehen.
Ja. Ja, vielleicht brauchen wir manchmal auch ein bisschen Zauberei, um gesund und glücklich zu werden. Wir können uns ja alles grundsätzlich erschaffen in unserem Leben, was wir wollen. Da wären wir heute auch bei so einem wichtigen Punkt Eigenverantwortung, wo wir heute sicher viel erfahren dürfen, auch von dir. Was hast du dir so in dein Leben gezaubert und warum bist du gesund und glücklich?
Ja, also allein schon mal das Thema mit der Zauberei hat mit Eigenverantwortung sehr viel zu tun, weil du kannst dir vorstellen, wenn man mit 18, 19 sagt, du, ich werde jetzt Berufszauberer, ja, mach mal einen gescheiten Job, da wirst du ja nie eine Familie ernähren können, das ist ein Hobby, mach was Gutes, lass dich einstellen irgendwo. Also du kannst dir vorstellen, wie es da abgeht. Also außer meine Eltern, die wussten, das ist ein Sturkopf, das zieht der schon durch. Aber alle anderen haben eigentlich nur gelacht, egal ob Freundeskreis oder Rest der Familie. Und niemand hat mir das zugetraut. Aber ich wusste einfach, ich liebe das, ich habe Spaß daran. Ich kann mir zu dem Zeitpunkt keinen Job vorstellen, wo ich weiß, ich kann noch 80 oder 90 sein und ich mache das immer noch gerne, bis ich die Radieschen von unten zähle und dann einfach klar, okay, ich ziehe das durch. Und es geht einfach darum, wenn man diese Dinge macht im Leben, dann zählt man auch nicht Stunden, jetzt muss ich heute wieder 8 Stunden arbeiten. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe manchmal Übungszeiten gehabt. Da war dann das zweite Mal wieder Sonnenaufgang. Und ich dachte mit dem zweiten Sonnenaufgang, Mann, habe ich Hunger. Oh Mann, ist meine Blase voll. Einfach, weil man so vertieft ist, weil man so in diesem Flow drinnen ist. Ja. Und das gestehen sich einfach die wenigsten zu. Und meine Eltern haben da einfach damals schon diesen Kreis durchbrochen, haben selber auch schon gemerkt, die Schulzeit und viele andere Dinge tun ihnen nicht gut. Und auch dieses, du musst, und es genau die Bahnen, in denen darfst du dich bewegen, das ist vorgegeben, so muss das sein. Und speziell mein Papa hat damals gesagt, nee, da breche ich aus. Ist auch mit 16 von zu Hause schon weg, hat die halbe Welt dann angefangen zu bereisen aufgrund einer Krankheit, ist nach Indien gegangen und ist von Südindien nach Nordindien durchgeritten, ein Jahr lang mit dem Pferd, war in Japan, in Tibet, in Nepal, in Bergklöstern drin und hat dort sich monatelange Meditationen gegeben und viele andere Dinge, Überlebenstrainings von Pakistan bis in den Hindukusch bis sonst irgendwo hin und hat da einfach ganz andere Dinge auch im Leben mitbekommen. Mhm. Und ja, wir haben das auch als Kind eben ganz anders erleben dürfen, weil meine Eltern speziell aus dem Japanischen einen Punkt wirklich mitgenommen haben, wo es heißt, die Erziehung der Kinder, wobei Erziehung ist das falsche Wort, weil wo ziehe ich denn hin, aber wir kennen sie jetzt unter dem Begriff, die beginnt in dem Jahr vor der Zeugung. Also nicht nach der Zeugung, sondern es geht um die körperliche und geistige Kultivierung von Mann und Frau, bevor das Kind gezeugt wird, und zwar speziell in dem Jahr vor der Zeugung. Und da haben sie sich einfach zum Glück schon damit beschäftigt, mit Körper reinigen, meditieren, okay, was wollen wir da eigentlich, wie stellen wir uns Zukunft vor? Und ich bin auch bei der Geburt, ist vieles anders gelaufen, also wir sind alles Hausgeburten, Papa war die Haupthebamme. Beim dritten ging es gar nicht anders beim Elias, weil wir waren ja da 3 Jahre in Peru unter den Indianern, auf 3000 Metern mitten unter den alten Inkas, da wäre niemand gewesen. Und ja, Nabelschnur auspulsieren lassen, gleich auf den Bauch gelegt, keine fremden Hände, die da irgendwo rumtatschen, weil so viele Traumen passieren ja bei der Geburt. Und es gehören da eben auch 2 dazu. Also zur Zeugung gehören 2 dazu. Ich kenne noch niemanden, der alleine schwanger geworden ist. Angeblich die Maria, bin mir aber nicht so ganz sicher. Und das heißt, da habe ich schon mal einen ganz anderen Start gehabt. Danach wurde ich einfach auch als vollwertiges Wesen anerkannt, im Sinne von, woher weiß ich, dass der nicht viel älter ist als ich? Er hat halt jetzt gerade einen jungen Körper, aber vielleicht ist er viel älter und viel erfahrener. Vielleicht, aber jetzt hat er einen jungen Körper und jetzt braucht er da ein bisschen Hilfe. Und wie ich mit zweieinhalb hatte. Ich habe sehr früh schon geplappert, hat meine Mama mir immer dann gesagt, ja, der hat schon früh gesprochen, kein Thema. Und dann irgendwann bin ich zu ihr hin und gesagt, du Mama, ich mache ab heute nicht mehr in die Windel, dafür will ich ein Geschwisterchen. Ja, das hält sie mir immer vor, wenn ich mal wieder sage, mein Bruder nervt. Sagt sie, du hast dir den ausgewählt.
Ausgewunden.
Genau, und ich kann mich erinnern, meine Eltern haben sich dann auch wirklich zusammengesetzt und haben gesagt, ja, kriegst du. Also nicht so, ja, was will das Kind da reden, sondern wenn das der Wunsch ist, schauen wir mal, ob das in unseren Lebensplan auch hineinpasst. Und wenn ja, 10 Monate später war er auch da, weil Deal ist Deal, man müssen sich schon beide Parteien dran halten. Und wie die an dem Abend gesagt haben, ja, kriegst du, habe ich ab dem Tag nie wieder in die Windel gemacht. Die Mama hat immer geschwitzt in der Nacht und rübergegriffen, ist eh alles trocken, aber sie hat das ernst genommen. Und auch sonst, es gab nie Verbote, du darfst nicht, du musst oder sonstiges. Jetzt zum Beispiel, wenn es ums Helfen geht. Ja, also mein Vater hat es immer gehasst früher, weil es geheißen hat, bei seinem, du musst mithelfen. Und den ganzen Tag gesagt, das ist mein Haus, hier gelten meine Regeln, du machst, was ich dir hier sage. Und solange du hier wohnst, zählt nur das, was ich sage. Und er hat sich halt geschworen, dass er das bei seinen Kindern mal anders macht. Und wir mussten gar nichts. Aber in 9 von 10 Fällen, und wir sind 3 Brüder, machen wir mit. Klar, du willst mitmachen im Garten, du willst mitmachen in der Tischlerei, du willst da und dort, du möchtest dir als Kind mitmachen und auch helfen, du hilfst gerne. Aber in dem einen Fall, du hast einen schlechten Tag, du hast gerade was anderes im Kopf, du willst nicht, haben wir Nein gesagt. Und Nein war Nein und nicht, stell dich nicht so an, komm jetzt endlich her, Nein war Nein. Mhm. Oder mit 3, wir hatten einen offenen Kamin in der Wohnung damals in Wiener Neustadt und als kleines Kind, oh Feuer, oh, geil, Feuer. Und normal, nein, wehe, du greifst ins Feuer, dann und sonstiges. Ja, und der Papa hat das einfach realisiert, aha, Feuer, das fasziniert ihn und hat eine Kerze angezündet und gesagt, reicht dir die für den Anfang auch? Ich habe gesagt, ja, einen kalten Waschlappen daneben hin, ich durfte in die Kerze greifen mit 3 Jahren. Ja. Mir war sonnenklar, warum ich in den Kamin nicht hineingreifen werde. Und er hat mich mit Feuer alleine lassen können ab da, weil er sagt, das hat er verstanden. Wenn ich jetzt aber sage, nein und sonstiges und keine Erfahrung, nicht mal den kleinsten Rahmen dazu gebe, dann versucht das Kind das. Dann bin ich dauernd in der Panik, dass er dorthin geht. Das Gleiche beim Schwimmen. Ja, wir haben dann ganz viele gehabt, die haben die Pools oder so abgezäunt. Nein, einmal Verständnis für Wasser und dann macht das Kind das nicht. So blöd sind die Kleinen nicht. Ja? Man muss nur ein Verständnis dafür bringen. Und wenn dieser Körper das noch nicht erleben durfte, in dem diese Seele gerade drin sitzt, dann braucht er diese Erfahrung. Mhm. Und ja, so war das einfach in vielen, vielen Punkten anders. Aber da könnte ich jetzt lang weiter erzählen. Kürz mal da ab.
So spannend. Danke, dass du uns da ein bisschen mitnimmst in deine Kindheit. Da gehört natürlich viel, sage ich mal, auch Offenheit, Vertrauen und eine Verbundenheit vielleicht auch von deinen Eltern dazu, dass sie diesen Raum, diesen Rahmen auch ermöglicht haben. Und natürlich hast du gut gezaubert, dass du dir das so bestellt hast und auch wirklich...
Die habe ich mir ja ausgesucht.
Genau so einen schönen Start hattest, sonst könntest du natürlich heute auch nicht so wirken. Und für alle, die dich ja nicht kennen, da werden wir dann später noch drauf eingehen. Du bist ja gerade auch ein ganz starker Systemveränderer im Bildungswesen. Und das ist ja nochmal, wie soll ich sagen, sehr, sehr... sensationell, weil du selbst ja nie eine herkömmliche Schule besucht hast.
Oh, doch.
Also, okay, ja.
Ich weiß, das kursiert im Internet rundherum, ja, aber ich habe nur die ersten 4 Jahre nicht Schule besucht.
Ah, okay.
Gut. Aber kommen wir gleich drauf.
Ja. Das ist gut, da steigen wir dann gleich ein. Was waren die Voraussetzungen, glaubst du auch, bei deiner Mutter gerade, weil im Endeffekt ja die Frau gebärt das Kind, das ist vielleicht nochmal, es gehören beide dazu, keine Frage, für die Mutter oder auch die Frau ist es oft ganz ein wesentliches Element, dass sie eine starke, sage ich mal, starke Persönlichkeit ist oder stark verwurzelt an sich glaubt, Vertrauen etc. da ist, um dann auch hier das Kind so auf die Welt zu bringen. So irgendwie jetzt mein Zugang dazu. Wie siehst du das, wie nimmst du das wahr, was auch gerade auch deine Mutter von deinem Papa schon ein bisschen erzählt, da für einen Grundstein gelegt hat? Oder wie hat es sie das so machen können, wie sie es gemacht hat?
Anders, als du wahrscheinlich glaubst. Also grundsätzlich haben beide, speziell auch von ihren Eltern und Umfeld, massiv viel Gegenwehr bekommen für das, was sie da anders gemacht haben. Mhm. Es hat geheißen, ihr werdet kranke, dumme, kleinwüchsige und unselbstständige Kinder kriegen. Also ich bin 1,90 und bin nicht der Größte von den Brüdern. Also zumindest den Punkt können wir abhaken. Ja, die Mama ist da genau das Gegenteil vom Papa. Die Mama ist 7 Jahre jünger. Der Papa ist da schon um die halbe Welt gereist, hat immer sein Ding gemacht und die Mama ist so ein bisschen in einem goldenen Käfig aufgewachsen, wo die Eltern bestimmt haben, welches Musikinstrument sie spielt, mit welchen Freunden sie sich trifft, welche Schule sie geht. Und der Papa, also der ist überall ausgebrochen aus all diesen Dingen und die Mama hat das alles immer so gemacht. Und auch selber gesagt, sie hat bis 19 nicht gewusst, wie ein Kind entsteht. Hat sich einfach um diese Dinge nicht gekümmert, weil ihre Mutter hat gesagt, das erkläre ich dir, wenn du verheiratet bist, vorher interessiert dich das nicht. So, Mama, keine Ahnung von Duden und Blasen in der Welt, aber die Mama hat ein paar andere Eigenschaften. Ja? Die hat nicht dieses Ich verstehe und diesen weltoffenen Blick. Und vor allem ist sie immer gut drauf. Ich kenne meine Mama nicht grantig. Mhm. Ja, oder am Rumzicken oder sonst, das kenne ich einfach nicht. Die ist immer grundsätzlich so in einer leicht positiven Stimmung. Und wenn die Mama sich was in den Kopf gesetzt hat, vergiss es. Ja, wenn die meint, sie macht heute den Garten fertig und sie wird nicht fertig, dann sitzt die um 2 in der Früh mit der scheiß Taschenlampe da draußen und macht den Garten fertig. Wir hatten mal Probleme im Dach, wie wir umgebaut haben hier beim Elternhaus und da mitten in der Nacht ist ein Sturm hochgezogen und wir mussten dann natürlich einen Haufen Dachschindeln raufgeben. Papa war oben und hat demontiert und wir haben hochgereicht. Ja. 3 Jungs, wir haben die Hände, wir haben die Schultern nicht mehr hochbewegen können. Die Mama untrainiert, bam. Wie ein Roboter hat die das Ding durchgezogen. Und die Mama hat mit 16 Jahren, das glaube ich, habe ich noch im Kongress noch nie erzählt, aber es gibt das Video, mit 16 Jahren den Papa gesehen in einem Laden, den er gerade mitgeholfen hat aufzubauen, in der Fußgängerzone. Und hat zu ihrer Mutter, mit der sie spazieren war, gesagt, siehst du den Mann da hinten? Sie so, ja, warum? Den heirate ich. Noch nie einen Mann geküsst, noch nie mit jemandem zusammen, noch nie in einer Beziehung interessiert gewesen. Und die Oma natürlich, spinnst du und der ist älter und was soll der überhaupt, du kennst den gar nicht, das ist ein Arbeiter. Und die so, nein, den. Ist da rein und hat sich vorgestellt. Der Papa Mitte 20, sie ist 16, sagt, du, sorry, aber geht gar nicht, allein vom Alter her und ich habe eine Partnerin und überhaupt nicht. Ne? Und ganz ehrlich, wenn mich eine Frau interessiert, frage ich auch ein zweites und vielleicht auch ein drittes Mal nach. Die Mama hat 5 Jahre nachgefragt. Die sind 5 Jahre lang hinten nach. Bis er aufgegeben hat. Dann gab es, glaube ich, 5 Jahre Dauerzoff, weil die aus vollkommen verschiedenen Welten kamen. Ja, und der Papa auch nicht verstanden hat, wie kann man so unselbstständig sein und nichts können. Also Mama musste kochen lernen und die hat gar nichts gewusst. Also gar nichts im Leben und er hat fast alles gekonnt. Ja. Sie hat nur gewusst, sie liebt den Mann und sie muss bei dem bleiben. Das Einzige, was sie gewusst hat, und das hat sie eiserns durchgezogen. Egal, was gekommen ist, egal, welcher Widerstand gekommen ist, ist dort geblieben. Und die hatten 5 Jahre Dauerzoff. Und dann haben sie angefangen, sich zu verstehen. Dann kam auch ich und jetzt sind sie verheiratet, ich glaube, 35 Jahre, 36, irgendwie sowas. Ich kenne meine Eltern nicht streitend. Ich kenne die nicht, also du spürst das ja als Kinder, wenn da irgendwo was, das kenne ich nicht. Ich weiß, dass sie das vorhatten, ich weiß, dass die noch viel Zoff hatten, aber die haben dann an sich gearbeitet und haben gesagt, okay, auch über Radix-Analysen, so hat der Papa gesagt, oh, das siehst du ja ganz, also vom Blickwinkel auf die Welt, die Mama ganz anderer Typus wie der Papa, ja, und wie sie das gegenseitig verstanden haben, über viel Meditation, über viel, was wollen wir im Leben, hat das aufgehört. Mhm. Und gesagt, ich kenne mein Leben lang und auch meine Brüder nicht, dass die gestritten hätten. Mhm. Ja, auch keine miese Stimmung, auch kein, gar nichts. Die haben sich in den Grundpunkten im Leben einfach gefunden. Und diese Eigenschaft, die Mama da hatte, ja, und dieses innerliche gut drauf sein und diese Liebe, die sie dem Papa geben konnte, die konnte sie den Kindern auch geben. Und damit war klar, er hatte die Erfahrung oder das Wissen dazu, was wäre gut für die Kinder, welche Art von Geburt und Co. Und sie hat gewusst, okay, ich mache das Beste für meine Kinder, vollkommen egal was. Es gab damals einen Geburtshelfer, oder einen Mann, der auch lang bekämpft worden ist, dass er natürlich Geburten so macht. Bei dem sind wir dann auch damals hingegangen. Und bis heute hat er gesagt, er hat noch nie jemanden gefunden, der perfekte Umsetzungen einfach so durchzieht wie die Mama, obwohl sie selber ein Kaiserschnittkind war und alles anders erlebt hat. Mhm. Die Mama versteht viele von diesen Dingen gar nicht, aber sie macht es, weil sie spürt, und dass das Beste ist, mache ich das. Einhart, da gibt es nichts, was da drüber geht. Ja? Und das sind die Eigenschaften von der Mama. Die kann etwas einfach durchziehen, wenn sie mit Liebe dabei ist. Den Papa langweilt dann etwas schnell wieder, wenn er es verstanden hat, dann hupft er wieder zum Nächsten. Ja, und die Mama, die zieht das dann durch. Und da haben sie sich einfach gefunden. Es ist immer der Papa greift das nächste Thema auf, arbeitet es auf, bis es funktioniert, dann übernimmt das die Mama und macht es langfristig.
Sehr spannend.
Und so läuft das die ganze Zeit. Ja, und so haben sie ihre Stärken und Schwächen da dabei gefunden und arbeiten da einfach dran. Egal, welcher Gegenwind gekommen ist, weil der Papa hält den aus und die Mama wusste, wir machen das Beste und ich halte es aus, solange er steht.
Spannend.
Und so haben die das einfach gemacht. Ja, und gelernt, jeder hat Stärken und jeder hat Schwächen. Das ist jetzt auch nicht besser bewertend oder weniger. Ja. Was da jetzt ist, zum Beispiel bei meinem mittleren Bruder, ich sage immer, der hat die Logik eines verstorbenen Goldhamsters, nämlich gar keine. Das ist jetzt einfach für mich auch so. Aber der hat Fähigkeiten, von denen bin ich wiederum sehr weit weg. Er kann Menschen nehmen, wie sie sind, vollkommen vorurteil- und beurteilungsfrei. Das kann ich teilweise nicht. Er kann sich extrem gut empathisch in Menschen hineinfühlen. Da tue ich mir schwer. Ich kann sehr viel auf der logischen Ebene, ich kann Dinge planen, ja. Ich kann Konstrukte dabei machen. Und ich bin dann gut in der Ausführung oder was Neues erfinden. Da bin ich gut, ja. Aber so, dass du sagst, ja, ich fühle in den hinein. Ich kann das, weil ich halt Körpersprache lesen kann. Weil ich das in der Zauberei gelernt habe, ja. Wie ist der Puls? Wie ist die Körpersprache dazu? Wie reagiert er mit Augen? Wie ist das mit der Stimme? Er fühlt das einfach. Und da geht's darum, einfach wirklich auch zu verstehen, dass jedes Lebewesen ideal ist und perfekt ist und seinen eigenen Weg hat, aber nicht alle mit 7 Jahren lesen lernen wollen, wie es in der Schule heißt. Ja? Und wenn er nicht mit 7 lesen lernen will, dann stimmt mit dem Kind anscheinend ja was nicht laut Schule. Ich habe mit 5 lesen und schreiben gelernt, meine Brüder erst später. Ich habe Radfahren und Schwimmen erst mit 9 gelernt, meine Brüder mit 4. Was ist besser? Gar nichts davon. Ja? Und der eine findet seinen Weg früher, der andere findet ihn erst später, weil er aber auch vielleicht für diesen Weg einen gewissen Reifungsprozess gebraucht hat.
Ja.
Und die Freiheit, die haben wir einfach zu Hause bekommen, dass das einfach okay ist. Und mein mittlerer Bruder auch in der Schule zum Beispiel nicht gut war, aber wir gewusst haben, der hat einen ganz anderen Weg. Das ist nicht wichtig für ihn. Ja? Die Mama hat die Hausaufgaben geschrieben, 4,4 war in Ordnung. Das reicht. Ja? War auch nicht sein Weg.
Also wirklich diesen Rahmen bieten, der diese Freiheit ermöglicht, dass jeder als Individuum wahrgenommen wird, angenommen wird,
genau,
und seinen Weg gehen kann. Und deine Eltern haben da ja offenbar ja auch eine große Transformation, damit sie euch den Weg bereiten konnten. Also das stelle ich mir oder nehme ich jetzt auch nicht so einfach wahr, dass sie sich da gefunden haben, aber doch, also so miteinander funktionierend als Familie, aber doch dieses tiefe Vertrauen und diese tiefe Liebe da war, dass das auch möglich war und das offenbar auch an euch so übertragen wurde. Und das ist, würdest du, wenn du jetzt auch so zurückdenkst an deine Zeit, wo du dann ja schulpflichtig geworden bist und dich mit Gleichaltrigen möglicherweise ja dann auch getroffen hast, mit denen was unternommen hast, mit denen dich ausgetauscht hast, würdest du dich da als wesentlich glücklicher beschreiben oder wie hast du das auch oft wahrgenommen, diesen Unterschied dann zu anderen Gleichaltrigen?
Also wesentlich freier. Wobei ich das am Anfang, also wie gesagt, wir waren ja ein paar Jahre in Peru und ich bin ja dann erst im Gymnasium eingestiegen, so wirklich für mich. Wobei, ja, ich hatte da auch in der Früh die Möglichkeit, guten Morgen, Ricardo, möchtest du heute in die Schule gehen? Und wenn ich gesagt habe, nein, war nein. Und wenn ich gesagt habe, ich habe die ganze Woche keinen Bock, war auch die ganze Woche keinen Bock drauf. Also ja, ich war an der staatlichen Schule, aber aufgrund von Lerntechnik hatte ich nie irgendwie Zeitstress. Sie konnten mir mit den Noten nie was anhaben, weil ich auch mit Lerntechniken eben bewandert war. Also ja, mit den Kindern, ich habe eigentlich meistens mit den Lehrern, oft mit den Eltern und allgemein mit Älteren eher zu tun gehabt. Mit den Gleichaltrigen, Es hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, dass denen gar nicht so geht wie mir.
Ja, das glaube ich.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen da plaudern, jetzt haben wir eh schon viele Themen aufgerissen in die Richtung, ja. Du, Bildungsvideos von mir gibt es ganz viele.
Das ja, ist eben, so also, immer mal über was anderes.
Meine erste Freundin hatte ich mit 15 und davor war mir Krankheit nicht bewusst. Die hat Grippe damals gehabt. Ja? Also die war ein bisschen älter wie ich, die war 17, 18 und die hat Grippe gehabt. Und für mich war vorher Grippe ein Belohnungssystem. Du warst irgendwo gut in der Schule, darfst 3 Tage zu Hause bleiben. Gab es nie bei uns. Ja, hatten wir nicht. Ich kannte Kopfweh und ich kannte Bauchweh. Mhm. Wir haben viel Fußball gespielt und wenn du mal einen Kopfball gegen jemanden anderen statt gegen den Ball machst, denkst du, oh, Kopfweh. Mhm. Und ich habe nie verstanden, wenn dann die Erwachsenen gesagt haben, sei leise, ich habe Kopfweh. Ich denke mir, hey, wenn ich mit meinem Bruder zusammenlaufe, tut das weh, aber da muss doch keiner leise deswegen sein, verstehe ich überhaupt nicht. Oder ich habe mal als Kind unreife Holunderbeeren gegessen, also die grünen noch, und da hatte ich echt Bauchweh nachher. Ja, aber klar, die sind leicht giftig. Ja. Und ich habe auch mal einen Ellbogen im Bauch gekriegt, da hatte ich auch Bauchweh. Ja. Aber ich habe gedacht, hey, wieso muss ich deswegen Medikament nehmen, wenn mir jemand einen Ellbogen in den Bauch haut? Ja, das tut weh, aber macht ja sonst nichts. Ja. Und dann war ich bei ihr zu Hause und dann habe ich gesehen, wie es ihr geht. Weil wir hatten unsere Kinderkrankheiten, die waren so schlimm, dass die meistens 6 Stunden angehalten haben. Und wir gemerkt haben, hey, heute geht's beim Spielen nicht so toll wie sonst. Ja? Aber sonst hatten wir das alles nicht. Und ja, da habe ich eben gesehen, wie es ihr geht und habe da erst überhaupt angefangen zum Fragen und zum Verstehen, was bei manchen abläuft. Und ich habe auch vorher gar nicht gesehen, dass manche so eine Panik vor der Schule haben oder vor Tests oder Ähnlichem. Ich habe das damals nicht wahrgenommen. Weil ich kannte, mir ist langweilig, wofür brauche ich den Schrott? Aber ich hätte nie Panik gehabt vor einem Test oder vor irgendeiner Prüfung. Für mich war das recht normal. Und ja, bei meiner zweiten Freundin habe ich dann eher mehr angefangen zum Experimentieren, weil die hatte auch Neurodermitis und verschiedene andere Themen. Und dann habe ich einfach mal gesagt, pass auf, jetzt würde es mich interessieren. Ich lebe mal ein paar Wochen wie du, dann du ein paar Wochen wie ich und wir sehen, was passiert. Oh Mann, nach 5 Wochen normal essen und normal leben, ich hatte Bauchweh, ich hatte das erste Mal Kopfweh in meinem Leben. Also so richtig, wo man so im Kopf aufwacht. Ja. Ich habe plötzlich verstanden, was die anderen meinen mit sei leise, halt endlich die Klappe, das tut weh. Und ich habe gedacht, oh Gott, das brauche ich nie wieder. Ist auch dann großteils in meinem Leben weggeblieben wieder, weil ich auch wusste, was ich machen muss, um es nicht zu bekommen. Ja. Und dann hatte ich das erste Mal Magen-Darm und so richtig da Probleme und so dabei. Dann davon reden die. Ich habe das Experiment allerdings nach 5 Wochen abgebrochen und gesagt, das ist ja Urscheiße, das mag ich nicht.
Wie ist dann ihr gegangen?
Bitte?
Wie ist dann deiner Freundin gegangen?
Ja, genau. Und bei der war es umgekehrt. Der ist von Anfang an mies gegangen, weil die hatte Entgiftungserscheinungen ohne Ende und dann waren die Probleme weg.
So, nach einem Stromausfall im neuen Setting retour schließen wir das Interview fort. Ersetzen wir das Interview fort. Das können wir klären.
Wie lange haben wir jetzt dazwischen? 2 Wochen, oder?
2 Wochen sicher, ja.
Ja, also es war wirklich letztes Mal mitten im Wort, zack und weg war es.
Ja. Aber wir waren an einem schönen Punkt angekommen. Du hast erzählt, wie du in die Rolle geschlüpft bist von deiner Freundin, die ja Krankheiten hatte schon und die dieses normale Leben gelebt hatte. Und sie hat deine Rolle auch übernommen. Wie ist es letztendlich ihr ergangen, wo sie sich anders ernährt hat und vielleicht auch anders gelebt hat? Konnte sie das überhaupt?
Ja, es ist eigentlich ganz gut gegangen. Sie hat es ja teilweise immer schon wieder mal gemacht, wenn sie bei meinen Eltern war. Und ja, das war anfangs ist viel aus dem Körper herausgekommen, was hinaus wollte. Und danach gab es den nächsten Winter 2, die weder verschnupft noch ähnliches waren.
Okay.
Und das hat so ein bisschen einen Gedankenprozess ausgelöst, so quasi, könnte doch was dran sein. Und jetzt ist 16 Jahre später und sie lebt immer noch so.
Wow.
Ja, okay. Und die Sachen sind noch nicht mehr gekommen, also den Punkt hat sie damals beibehalten. Ja. Also wie gesagt, das ist ja nur ein Einblick in das, wir haben einfach sehr, sehr viel anders gemacht und ich habe einfach in vielen Bereichen immer experimentiert. Mich interessieren Dinge immer, wie ist es? Ja. Nach der Aktion konnte ich dann ja endlich sagen, hey, was ist Kopfweh? weil ich kann niemandem helfen mit Migräne, wenn ich selber noch nicht mal Kopfschmerzen hatte. Außer die angesprochenen, ich komme beim Fußball bei jemandem an. Ja. Und das ist genauso auch später dann beim Zaubern oder wenn ich jetzt auf die Lernthemen eingehe. Ich probiere Dinge aus. Ich probiere es zuerst an mir aus, dann immer an freiwilligen Freunden, dann an freiwilligen weiteren und erst dann gehe ich damit überhaupt erst raus. Ich möchte Dinge einfach für mich ergründen und ich gehe gern sehr weit hinein in Themen, weil ich auch als Berufszauberer weiß, wie schnell kann man eine Illusion irgendwo hinstellen. Ja, es ist mein eigentlicher Job.
Das braucht man möglicherweise ja auch, dass man genau sich in diesem Feld bewegen kann. Das heißt, Illusionen zu erschaffen und zu wissen, was ist eine Illusion und was ist keine Illusion. Weil wir sind ja da recht schnell im Illusionen kreieren, wenn wir das nicht beruflich machen.
Genau, und ich sage da draußen, was mit uns gemacht wird, ist auch oft ein großer Zaubertrick. Ja? Also bla 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 hier und hier passiert's. Mhm. Ja, große Aufmerksamkeit hier und das, was um was es wirklich geht, passiert meistens ganz woanders.
Oh ja.
Ja, irgendwo ein Skandal, Hintergrund werden schon wieder die Steuern erhöht. Und das passiert halt die ganze Zeit. Und ich bin halt auf das trainiert, ja, auch auf solche Sachen zu schauen. Das ist mein, ja, ist halt mein Berufsfeld. Ne?
Ja, jetzt interessiert mich oder wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz sicher, was ist das Geheimnis deiner Ernährung? Also wie lebst du, wie isst du, welche Routinen hast du, damit du auch so gesund sein kannst, damit du Krankheiten ja so mit einer großen Resilienz begegnen kannst oder damit du dann quasi ja jeden Widerstand trotzen kannst.
Ich bin von Geburt an vollwertig pflanzlich vegan, wobei das mit Gesundheit noch lange nichts zu tun hat, weil man kann auch bei McDonald's irgendwo sitzen und einen Coca-Cola reinhauen, das ist immer noch pflanzlich. Aber das ist einfach mal so ein grober Überbegriff. Wenn man da ins Detail gehen möchte, ich habe Interviews mit meinem Papa, wo das Ganze begonnen hat, vor über 40 Jahren mit seiner Krankheit. Ich habe mit meinem Bruder, der hat einen Kanal, nennt sich Gesundheit schafft Freiheit, wo wir sehr, sehr viel in diese Themen eingehen. Aber grob ist es regional, saisonal, so pflanzlich natürlich wie möglich. Dann eine gewisse geistige Gesundheit. Wir wissen, du kannst nicht den ganzen Tag depressiv sein und super essen, das funktioniert nicht und umgekehrt auch nicht. Das heißt, Körper, Geist, Seele, das gehört zusammen, ja. Es funktioniert einfach nicht, wenn eins nur aussetzt. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe einfach vor allem auf die Dinge gehört, die innerlich schreien für mich. Das war eben das Zaubern. Ja, da gehe ich nach. Ja. Oder dann die Lernthemen, die ich habe einfach interessiert. Ich habe einfach die Dinge gemacht im Leben, wo ich einen Spaß habe dabei, wo einfach mein Herz und mein Verstand sagt, ja, das ist die richtige Richtung. Das macht, mein Beruf macht so viele krank. Ja. Dinge nicht auszusprechen. Ich habe gelernt in der Familie, wir reden über Dinge. Wir reden ziemlich über alles, was es irgendwie gibt. Weil warum Tabuthemen oder sonstiges? Wenn man respektvoll darüber redet, ist bei uns alles in Ordnung. Jedes Thema. Dann, ich habe viel Sport gemacht, ich war viel draußen immer. Also die üblichen Dinge. Es weiß ja fast jeder, wie er mit seiner Gesundheit richtig umgehen würde. Sie machen es nur nicht. Das ist wie mit den Sportplänen. Manche sagen, ich brauche den perfekt zugeschnittenen Sportplan, dann mache ich endlich. Der einzige Sportplan, der nicht funktioniert, ist der, den du nicht ausführst. Das ist der einzige, der nicht zu Ergebnissen führt. Klar ist der zugeschnittene auf dich vielleicht ein bisschen besser als der Bodybuilderplan. Aber der einzige, der nicht funktioniert, ist der, den du nicht machst. Und ja, aktuell, weil du sagst Routinen, ich hatte sehr viele davon, Ich habe mit kalt duschen und viel Sauna und viel rausgehen. Ich habe das alles lang gemacht. Dann kam ein gewisses Projekt vor 7 Jahren in meinem Leben. Und meine Routinen sind zurzeit sowas von für die Fische, weil ich halt oft wirklich 8 Stunden Vortrag, dann fahre ich mit dem Auto irgendwo hin, dann komme ich um 4 in der Früh an, dann esse ich um 4:30 in der Früh etwas, schlaf oft bis 9, gehe dann wieder irgendwo auf die Bühne. Ja, was ich auch körperlich gemerkt habe in letzter Zeit, ja, mit etlichen Problemen, die da dazukommen, vom Magen bis zu Schuppen bis Ähnlichem, weil ich einfach viel zu viel unterwegs war. Ja. Also mir hat mein Körper auch öfter mal gesagt, dass er das nicht so lustig findet, was ich die letzten Jahre so treibe. Ich habe das auch gemerkt schon nach den ersten 5 Jahren massiv, aber es hat einfach diese leuchtenden Kinderaugen und diese Probleme, die ich einfach gesehen habe in der Schule, die haben mich einfach da immer weiter auf Trab gehalten. Und ich habe nach den ersten 5 Jahren, wo ich einfach jeden Tag an Schulen unterwegs war und hunderte Vorträge gehalten habe, schon gemerkt, ich brauche Pause. Ich habe an und für sich eine Weltreise gebucht gehabt für 2020. Haha.
Gutes Timing.
Ja, genau, für, was war das, November, 1. November 2020 wollte ich los, ja. Ich brauche dir nicht erzählen, was dazwischen gekommen ist.
Du wirst hier gebraucht, war die Antwort.
Ja, und also es ging jahrelang einfach nur so weiter und ich gesagt, okay, ich brauche Pause. Und es ging dann aber 2020 nicht so endlich Pause, sondern dann ging es so. Und dann ging es nur noch so was, oh Mann, ja. Und ich kann niemandem empfehlen, das so viel zu tun, was ich da jetzt gemacht habe. Aber wenn du sagst, okay, schau auf deine Gesundheit, schau auf die Basisdinge. Und die Basisdinge, die wir dir empfehlen, die sind massiv teuer, kann ich gleich vorab sagen. Ich empfehle Sonne. Dann barfuß gehen. Ja, das geht meistens noch preislich halbwegs. Barfuß gehen hat so viele tolle Dinge, haben auch Videos dazu gemacht. Ja. Da gibt es so tolle Effekte dabei. Waldbaden, Atemtechniken, Wildkräuter, speziell die heimischen im Sinne von Brennnessel, Giersch, Löwenzahn. Wenn immer dann irgend so ein tolles Pulver aus dem Ende der Welt, ja, aus, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber irgendeine tolle Frucht wieder oder irgendein tolles Pulver aus Brasilien, kostet halt die Dose dann 80 Euro. Und wenn man es analysiert, scheitern die alle bisher an der heimischen Brennnessel. Aber wenn ich jetzt zu dir sage, du Martina, schau mal, 80 Euro die Dose Brennnesseln, dann wirst du sagen, ja, du bist ein bisschen bescheuert. Ja. Die wuchern mir in meinem Garten entgegen und ich kann gar nichts dagegen tun. Ich habe gelernt, auch in alten Büchern und so, das, was am wertvollsten für dich ist, das kommt dir eigentlich in der Natur entgegen und du musst dich erwehren. Versuch mal, Brennnesseln oder Giersch oder Löwenzahn auf Dauer von deinem Grundstück fernzuhalten. Das sind aber die wertvollsten. Und die würde ich einfach mal dir empfehlen, in der Früh hau die in einen Mixer, wenn du es noch gern süß hast, gib eine Birne oder eine Banane dazu und trink das mal einfach als Smoothie in der Früh. Kostet nichts, wächst dauernd nach, du gehst 3 Tage später an den gleichen Ort hin, das sieht aus, als hättest du nie was gepflückt.
Ja.
Ja, es ist vor allem bei Brennnesseln, die wuchern in einem Tempo, das ist unglaublich, vor allem im Frühling. Ja. Und so halten wir das halt bei den ganzen anderen Gesundheitstipps auch. Aber das wird jetzt ein bisschen weit führen, aber das waren so die ganz groben Dinge, vor allem Sonne, Atem lernen, richtig atmen lernen. Ich weiß nicht, wie viele Eltern mir sagen, ja, früher habe ich viel besser Luft bekommen. Dann sage ich, beobachte mal ein Baby und am besten oberkörperfrei natürlich, also wenn das nur in der Windel ist, und dann schau dir 10 Minuten an, wie atmet der, wie bewegt sich der Bauch, wie bewegt sich die Brust, in welchem Rhythmus macht das, in welcher Tiefe macht das Baby das. Und dann beobachte dich mal. Stell dich nackt vor den Spiegel und dann beobachte dich selbst. Und dann wirst du merken, da rennt alles anders. Und dann mache ich mit den Eltern manchmal wirklich so 10 Minuten atmen wie ein Baby. Und sagen die meisten, oh, ich kriege ja urgut Luft. Sag ich, aha, vielleicht sollten wir es dann wieder so machen wie die kleinen Kinder. Und das sind eben so ganz einfache Dinge. Ja, es ist, ich sage immer, wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht verstanden. Und die Wahrheit und dass es funktioniert, ist fast immer sehr einfach. Genauso bei den Krankheitsthematiken. Ja, wenn wir das bei manchen Menschen anschauen, ich habe da auch etliche Schüler, um die ich mich immer wieder mal da so kümmere. Und es sind meistens ganz einfache Dinge, die fast immer auf der Hand liegen, wo wir es oft sogar innerlich wissen und unser Bauchgefühl uns das eh schon lange sagt. Aber irgendwas von außen hindert dich daran oder dein Stolz oder dein Ego oder weil man das halt nicht so tut oder was auch immer. Ja. Aber es sind fast immer ganz einfache Dinge. Und einfach mal auf Gesundheit schafft Freiheit schauen. Bei mir oder bei mir am Kanal Wissenschaft Freiheit habe ich auch Interviews mit meinem Papa, wie er in seine ganzen gesundheitlichen Themen hineingegangen ist, was er da geändert hat. Und es sind ganz einfache Sachen. Die kann jeder machen. Und speziell die Grundenergie des Körpers, weil wir hören ja immer, wir sind übersäuert. Ja, Krankheiten in Übersäuerung. Und dann schlucken die alle möglichen Pulver. Und den wenigsten ist bewusst, dass die Hauptalkalisierungsquelle, also das, was dich am meisten basisch macht, ist deine Atmung. Das ist die Hauptalkalisierungsquelle. Dann kommt erst die Ernährung, dann kommen erst Wasser und irgendwelche Pulverchen. Ja? Das Hauptding ist deine Atmung. Wenn du tief atmest, Sauerstoff, ja, dann alkalisiert der den Körper. Und das ist auch die Hauptenergiequelle. Wenn manche sagen, ja, essen. Ich sage, ja, du kannst 1-2 Monate nicht essen, du stehst noch. Ich kenne keinen, der 1 Monat nicht atmen konnte und noch steht. Das geht sehr schnell weg. Das ist die Hauptenergiequelle, das ist die Hauptalkalisierungsquelle. Und auch, ja, müssen wir jetzt weit hineingehen. Und ja, ganz einfache Dinge, die man einfach sofort umsetzen kann.
Ja, also der Atem, der ist schon auch ein Wunder per se. Also das sollten wir viel mehr nutzen, auch zum Reinigen des gesamten Körpersystems. Und da gibt's, glaube ich, genug auch bei dir auf den Kanälen noch zum Nachsehen, Nachhören. Du hast jetzt auch angesprochen, nochmal diese Ganzheitlichkeit, Körper, Geist, Seele spielt immer alles ineinander. Also, dass man auch in die Psyche schaut, was ist da, was schauen wir nicht an? Also diese, wie oft hast du dann Zeit, um in die Reflexion für dich zu gehen? Bei so einem Tag?
Ja, manchmal mit Zwangspausen, die man der Körper einräumt. Ja. aber ansonsten zurzeit nicht so viel, aber ich kriege natürlich sehr viel Feedback von außen. Dadurch, dass ich dauernd unter Menschen bin, dauernd auf der Bühne bin und ich da sehr wohl wahrnehme, wie die mich sehen, wie die reflektieren, wie die Wahrnehmung von mir ist, kann ich es darüber sehr stark derzeit machen. Mhm. Aber meine Zeiten, wo ich sage, ich gehe lange in die Natur, ich schaue mir das einfach in Ruhe an, sind zurzeit, ja, ich bemühe mich gerade, es ist mein Lernprozess, sie mir wieder mehr zu nehmen. Mhm. Ja, ich meine, es hat einen Grund, warum wir gerade unseren zweiten Teil-Interview um 21 Uhr machen, weil es ist knackevoll. Ja, ich habe in der Früh angefangen, es ist vorher gerade das letzte Interview beendet gewesen. Es ist nicht ideal. Ja.
Also nochmal wirklich von Herzen danke auch, dass du uns da nochmal diesen Raum gewährst und
gerne.
Diesen wertvollen Infos erhalten, weil ja, wir sind bei dem Thema Kinder auch angelangt. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, dein Kanal auch Wissenschaft, Freiheit. Viele wissen ja da, wie du mit Lerntechniken Freiheit in Kinderherzen bringst. Einmal eins in zwei Stunden und mehr. Was sind jetzt gerade aktuell die Themen bei den Kindern, die du jetzt gerade so wahrnimmst, was da gerade aktuell ganz massiv ist, wenn du so vor Ort bist?
Fehlende Vision für die Zukunft. Die sehen alles den Bach runtergehen. Die Selbstmordraten explodieren, die Selbstmordversuche, die Antidepressiva, die Gewalt. Ich kümmere mich gerade um ein pubertierendes Mädel, das fast jede Woche einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Die ist gerade erst 15 geworden. Da war ich an der Schule, ich habe das gesehen. Ich habe einfach gesagt, okay, da ab und zu bemühe ich mich, dass ich ein paar eben da raushole. Ja, mit der Masse geht es eh gar nicht. Und was ich da auch alleine von ihren Kolleginnen und so, von Klassenkolleginnen und so höre, es ist unfassbar. Und das Hauptding ist wirklich, sie sehen einfach keinen Sinn. Mhm. Sie haben keine Anleitung, sie haben keine Vorbilder und sie wissen nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Und eine der Grundübungen, die da einfach sehr, sehr stark hilft, ist, wir empfehlen ja so Schulfächer dann in Schulen der Zukunft wie Glücksunterricht, Atemunterricht, wer bin ich, was will ich? Und eine dieser Wer bin ich, was will ich Übungen, die hilft da oft sehr gut. Ist jetzt sehr schnell. Wenn du es magst, mache ich es ganz schnell einmal mit dir.
Mhm. Ja. Ja?
Schließ mal kurz die Augen. Und stell dir vor, du stehst mitten im Wald. Ja? So barfuß auf so einem weichen Moos. Und es riecht alles so ganz nach frischer Waldesluft, so harzig, ja, ganz angenehm, leicht würzig. Die ersten Sonnenstrahlen kommen so wieder durch und du hörst die Vögel zwitschern. Kannst du dir das vorstellen?
Ja.
Jetzt machen wir einen Szenenwechsel. Du bist am Strand, du hast die Füße im Sand so ein bisschen eingegraben und so eine warme Wasserwelle umschwemmt den Sand so ein bisschen um deine Zehen und du riechst so richtig die frische, salzige Brise vom Meer. Geht das auch?
Ja.
Mach mal die Augen auf. Hast du das entweder riechen, greifen, schmecken, fühlen, sehen, irgendwas davon können?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es riechen können, ich habe es sehen können.
Gut, wer war dann gerade dort auf dem Strand?
Niemand.
Weil du warst ja hier, es ist kameratechnisch festgehalten, du warst hier.
Ja.
Man kann aber Menschen so entspannen damit, dass ihnen der Puls runtergeht. Ich konnte das umgekehrt, ich war ja lange in der Leichtathletik auch. Ich konnte mir im Bett im Kopf so stark vorstellen, dass ich vor diesem 100-Meter-Sprintstart bin, dass ich auf bis zu 170 Puls hochgekommen bin und ich bin gerade im Bett gelegen.
Stark.
Also da geht im Kopf sehr viel. Wir kennen das aus dem Mentaltraining, aus dem Sport gibt es da tolle Dinge. Ja? Und jetzt ist die Frage, wer war dort, wenn du das alles fühlen konntest? Manche kriegen Gänsehaut, bei manchen siehst du richtig, wie sie sich wohlfühlen, als wären sie am Strand. Wer war dort?
Unser Geist kann ja reisen. Unser Geist geht ja den Weg schon vorab. Unser Geist.
Ja, also um es abzukürzen, weil sonst müsste ich jetzt die ganze Übung durchspielen, ja? Ich als Ricardo kann dort jederzeit hin. Mein Körper bleibt hier. Und zu verstehen, das ist bei den Kindern nicht bewusst, dass ich bin ich du bist die Martina und du hast einen Körper. Ich bin der Ricardo und ich habe einen Körper. Dieser Körper, der hat gewisse Begrenzungen. Wenn du mir sagst, du willst morgen 3 Meter groß werden, vielleicht geht es irgendwann einmal, aktuell noch nicht, dann sei ich schwierig. Wenn ich jetzt sage, stell dir im Kopf vor, du bist jetzt 3 Meter groß und siehst jetzt von oben auf mich herab, ist das kein Problem. Das kann er. Und auf dieses Ich hat niemand Zugriff, außer du erlaubst es. Ich habe auf deinen Körper Zugriff, wenn ich es mir mit Gewalt und mit anderen Dingen mache. Auf dich habe ich niemals Zugriff, außer du lässt es zu. Auf deine Träume habe ich keinen Zugriff, außer du lässt es zu. Was dieser Ricardo, der kann sich ein neues Schulsystem vorstellen, in seinem Kopf erschaffen und in die Realität holen. Und da kann keiner reinpfuschen in meiner Kreierungsphase da oben. Außer ich lasse es zu. Und das ist so eine Sache, wenn die Kinder merken, auf sie hat in Wirklichkeit gar niemand Zugriff und sie können ihre Träume weiterverfolgen. Das ist so ein mächtiges Werkzeug. Ja. Also jetzt eins von vielen Dingen. Ja. Wo man einfach diesen Mut an die Hand geben wollen, sagen, du kannst deine Zukunft als Erschaffer verändern. Du kreierst dir das. Es ist ganz egal, ob die Erwachsenen das meinen, die Welt geht unter, ja, und alles geht den Bach runter. Du kannst was anderes daraus machen. Und wenn du das siehst, wenn das bei den ersten Kindern einschlägt im Kopf. Oh, ja, dann musst du sie manchmal schon bremsen. Und die haben so tolle Ideen für die Welt. Und die Ideen kommen meistens aus irgendetwas, was sie gesehen haben. Da kommen die auf Ideen wie, ja, ich will die Ozeane säubern, weil ich habe gesehen im Urlaub, was da Plastik drin ist. Ich will Tierärztin werden, ich habe gesehen, wie mein Hund gestorben ist und ich konnte ihm nicht helfen. Ich will Notarzt werden, weil ich habe gesehen, wie meine Oma gestorben ist, weil niemand rechtzeitig da war. Da kommen lauter so Weltverbesserungsideen bei denen hoch. Wenn es nicht mehr heißt, ja, du hast die Physikformel nicht kapiert.
Ja.
Da kommen ganz andere Dinge. Und da wollen wir sie halt Stück für Stück hinführen. Es ist eh schon immer da. Wenn man es nicht kaputt macht, bleibt, ist das eh da. Ja? Man darf es nur nicht kaputt machen.
Wie können wir unsere Kinder da bestärken? Also das heißt ja, habt eine Fantasie, leb sie aus, also gönn dir diese Zeit. Oder manchmal haben wir ja dann doch irgendwie so ein Korsett, das wir ihnen halt gern umschnallen und sie da vielleicht dann doch nicht so unterstützen, wie wir glauben, dass wir sie doch unterstützen. Also jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wie können
wir... brauchen nicht die Unterstützung.
Mhm. Gut.
Kinder oder allgemein, der Mensch lernt über 2 Dinge. Beziehung und Vorbildwirkung. Das sind die 2 Grundpunkte. Wenn du bei den Kindern was ändern willst, änder es an dir. Alles andere funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nur mit Strafen, mit Druck und auch nur solange du da bist. Dreh dich um und sie machen es wieder. Wir kennen das alle, wir haben einen Mathelehrer, wir verstehen Mathe nicht, wir kriegen einen neuen Mathelehrer, wir verstehen plötzlich Mathe, weil den mögen wir. Lernen geht immer zuerst über die Beziehungsebene und dann über die Vorbildebene. Wenn wir beide jetzt hier sagen, liebe Zuschauer, willkommen zu Bodybuilding Kurs Teil 2. Du siehst nicht aus wie Bodybuilding, ich sehe nicht aus wie Bodybuilding. Wenn wir jetzt sagen, zu Fastsaftenkuren, zu Spiritualität 1 und 2, finde ich, würde mal reinpassen. Ja, aber zu Bodybuilding-Kurs 2, nein, die Vorbildwirkung passt nicht. Vielleicht passt die Beziehungsebene, weil sie uns beziehungsmäßig vertrauen. Aber die Vorbildwirkung wird nicht passen. Und das ist das, wo die meisten scheitern. Und auch Eltern, die dann so Sätze sagen zu den Kindern, wie Schatzi, du lernst doch fürs Leben, nicht für die Schule. Lernen ist doch so toll, ist doch das Schönste überhaupt. Und dann gehen die Kinder heim und sehen, Papa, Mama nie lernen. Und die Kinder sagen mir dann noch, ich gehe jeden Tag heim, die habe ich noch nie über mein Mathebuch lachen sehen. Mhm. Die sagen aber, das ist das Tollste auf der Welt und man lernt doch fürs Leben. Wieso lernen die nie fürs Leben? Mhm. Und dann, wenn ich die Erwachsenen frage, würde die freiwillig nochmal so lernen gehen wie in der Schule? Würde die das nochmal machen in eurem Leben? Da kann ich alle paar tausend, finde ich, einen, der ja sagt. Mhm. Und das merken die Kinder natürlich, die sind ja nicht blöd.
Ja. Die Kinder sind teilweise uns um einiges voraus, also viele.
Absolut, ja. Und das ist das, was meine Eltern halt gemacht haben. Sie haben es halt vorgelebt. Mhm. Und wenn du willst, dass die Kinder bewusster werden, besser und Dinge in der Welt verbessern, dann mach es selber vor. Nicht in Perfektion, aber geh den Weg, beginn den Weg. Das ist so, wie meine Eltern sich über natürliche Geburt beschäftigt haben Und ich natürlich geboren, Nabelschnur auspulsieren lassen, auf den Bauch gelegt, qua, qua, qua. Und sie haben auch ein, zwei Dinge übersehen. Und haben mir dann gesagt, tut mir leid, hätten wir besser machen können. Und ich habe gesagt, du, kein Problem, ich werde es mal machen. Und ich stehe in 20 Jahren sicher vor meinen Kindern und werde sagen, tut mir leid, den Punkt habe ich damals noch nicht verstanden. Ich hoffe, ihr macht den mal besser. Mhm. Aber einfach mal diesen Weg gehen. Und da können Fehler dazu. Ja. Und einfach zu denen stehen und sagen, ist okay. Und ich sage, ich hoffe, ihr macht es mal besser. Das ist Entwicklung. Und nicht mehr, nicht den einfach mal starten und auch da ehrlich sein als Elternteil, sagen, es tut mir leid, das habe ich nicht geschafft, tut mir leid, ich habe selber Angst vor Mathematik. Ich war letztens in der Schweiz, da habe ich ein junges Mädel auf die Bühne geholt, was wird die gewesen sein? 10. Ja, für Mathematikbeispiel. Weil ich gesagt habe, wer ist schlecht in Mathe und die ist so, ja, die ist so richtig verschwunden. Und dann habe ich die vorgeholt, gesagt, können wir das machen gleich? Hat sie gesagt, ja. Und dann die Mutter gemeint, dass sie versteht das nicht, sie erklärte das schon 10 Mal, auch so wie ich. Und sie hat es nicht verstanden. Und dann habe ich der Mutter eine Frage gestellt, sage ich, meine Liebe, magst du Mathe? Und sie so, oh Gott, nein. Sag ich, aha, ja, wie soll es dann rüberkommen? Ja, ist auch, wenn du Mathe Teil 1 bei mir ansiehst, das erste Video heißt, wenn du deinem Kind Mathe beibringen möchtest, musst du Mathe mögen. Wenn du das nicht kannst, dann arbeite entweder dein Trauma auf, was der Idealfall wäre, oder such dir jemanden, der Mathe mag. Sonst hat das Kind die Vorbildwirkung nicht dazu. Und es wird nie funktionieren auf Dauer. Und auch dabei ist es wieder ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt so Dinge wie Mathematik macht, dass man den Kindern etwas gibt, wo sie einen Realitätsbezug haben, wo sie sagen, ah, deswegen, ah, logisch. Mhm. Weil was die hauptsächlich, was sich die Kinder bei mir gewünscht haben, ist, es soll Spaß machen und es soll sinnvoll sein. Hat sich kein Kind bei mir beschwert über Lesen lernen. Aber binomische Gleichungen, und wann hat der Feldherr vor 28 Jahren jemanden geschwängert und den anderen umgebracht? Das interessiert den mit 12 reißend. Mhm. Ja, das sind die ganz einfachen Dinge, die wir umsetzen dürfen.
Und wenn jetzt auch gerade Eltern dabei sind, jetzt ja als Vorbild voranzugehen, eigene Schulen zu gründen und so weiter, finden sie ja auch gerade bei Wissenschaftsfreiheit, du stellst dort wirklich alles zur Verfügung, dort gibt es das ganze Material, damit man so einen Schritt auch gehen kann.
Hm? Also das gibt sehr viel.
Ja. Dass man dort quasi wirklich ein Backup hat und wirklich das, wo man sich selbst so oft drüber aufregt, ja, was ist das für ein Schulsystem und die Lehre und so weiter, aber man ändert ja nichts. Das ist ja auch oft unsere Krux, dass wir zwar die Veränderung wollen, aber eben nicht verändern. Und da hast du wirklich so ein breites Spektrum vorgelegt, damit man wirklich anfangen kann, damit man wirklich verändern kann, das, was einen stört.
Aufhören zu meckern, ja, weil es muss uns klar sein, dass das aktuelle Schulsystem von uns mitgetragen wird. Du hast es miterschaffen, aktiv wie passiv. Manche aktiv und passiv heißt einfach nur, ich habe nichts dagegen gemacht. Ich habe es akzeptiert und entweder geldtechnisch oder zeittechnisch oder kindertechnisch unterstützt. Das heißt aber auch, wenn wir das Alte erschaffen haben, dann können wir das im Neuen auch. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Wenn ich dick werden konnte, kann ich wieder dünn werden. Wenn ich dünn wurde, kann ich wieder dick werden. Wenn ich das eine geschafft habe, kann ich das andere immer auch. Das befähigt mich automatisch immer dazu. Also können wir das Neue schaffen, ohne Probleme. Aktiv wie passiv. Manche geben mehr Energie rein, manche geben nur dem Alten keine Energie mehr. Und damit können wir alle loslegen. Es gibt keine Ausreden mehr. Und es gibt so viele, die da jetzt schon vorgehen. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, da seinen eigenen Weg davor zu gehen. Weil so viele wieder versuchen, nur die Verantwortung abzuschieben. Ich weiß nicht, wie viele tausende E-Mails ich erhalten habe. Du, Ricardo, sag mir, wo eine Schule ist in der Gegend, die woanders macht. Bitte, bitte, ich brauche eine. Mhm. Und es kommen circa 1000 Mamis auf mich zu, die sagen, bitte, bitte einen Platz für mein Kind. Eine unter denen, die sagt, ich kreiere Plätze. Und solange das in dem Verhältnis bleibt, wird es auf Dauer nicht funktionieren. Ja. Ja. Und wir sind es einfach immer noch gewohnt, abzugeben. Und ich spiele das auch mit manchen durch, weil manche dann wirklich die Erwartung haben, ja, da kommt jemand, der erlöst mich und der macht das alles. Ja, manche haben das auch in mich gestellt. Ich haue ihnen das ja ein bisschen um die Ohren. Weil ich sage dann ganz einfach, sage ich, du, wir haben im deutschsprachigen Raum knapp 80.000 Schulen. Und jetzt angenommen, ich bin echter Zauberer. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ich bin echter Zauberer, okay? Ich kann alle 24 Stunden an einem Werktag das Fundament legen, den Beton reingießen, die Wände hochziehen, die Lehrerausbildung machen und morgen, also statt Montag in der Früh, Dienstag in der Früh können deine Kinder an der Schule starten. Angenommen, ich könnte das, okay? Das geht mit allem Budget der Welt und allen Arbeitern der Welt nicht. Aber sagen wir, ich könnte das. Dann habe ich die Eltern mal ausrechnen lassen, wie lange ich brauche, um nur im deutschsprachigen Raum so neue Schulen zu erschaffen, wenn ich das alleine mache. Wir waren irgendwo bei 936 Jahren. Wenn ich das in dem Tempo aber mache, ja, jeden Tag, alle 24 Stunden, habe ich so ein Schulgebäude raus. Und dann sind sie irgendwie drauf gekommen, okay, wenn wir das nicht selber machen, wird das nicht. Ja, und ich kann ihnen dann auch einen Tipp geben, sagen, ich habe weder unendlich Budget noch unendlich Arbeit, und noch kann ich das in 24 Stunden. Oder manche dann meinen, ja, was ist, wenn die Regierung gestürzt wird und sonstiges. Ja, jetzt machen wir das nächste Beispiel. Ich stürze die Regierung, ja. Ich bin der neue Bildungsminister und Gott in einem, ich kann Schnipp machen, ich ändere alles, was ich möchte. Dann stirbt das wieder. Dann kann ich euch garantieren, in 2 Generationen haben wir das jetzige Schulsystem wieder. Weil das auf dieser Nicht-Selbstständigkeit basiert. Und wenn ich es jetzt wieder übernehme, diese Verantwortung für jeden, und die wieder nicht sagen, das ist mein Kind, das ist, ich kümmere mich da um die Bildung, wenn es ein paar tolle Lehrer gibt, die mithelfen, schön, aber ich bin nicht abhängig von denen, dann kippt das garantiert wieder. Angenommen, ich mache den Job nicht mehr, jemand anderer macht ihn wieder, der ist wieder machthungrig, zack, wir haben das Gleiche wieder. Ja. Und ich baue garantiert nichts hin, was irgendwann wieder umkippt. Es muss so dezentral gesteuert sein. Da muss jeder so in diese Eigenermächtigung gehen, dass das gar nie wieder passieren kann. Und wenn der neue Oberguru da an irgendeinem Ministerposten kommt und jeder kennt sich aber aus und jeder weiß, wie er Bildung selber handhaben kann, dann kann der da oben den Affentanz aufführen, aber sonst gar nichts. Und uns muss klar sein, dass wir denen die Macht geben. Wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und was sagen wir, der Politiker ist schuld, der Lehrer ist schuld, der Direktor ist schuld, die Gesetze sind schuld, also haben die Macht. Ist immer so, ist auch bei gesundheitlichen Themen so. Ja? Dann sage ich, hier, der, den du in der Früh beim Zähneputzen, den du im Spiegel siehst, ja, den du in die Augen siehst, der kann es verändern. Wenn ich dem auch die Schuld gebe, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber dann kann ich für mich verändern. Wie viel Macht habe ich, wenn die ganzen Mami-Armeen, die da bei mir in den Gruppen sind, wenn die sagen, vom Ricardo wollen wir nichts mehr hören? Was kann ich dann noch tun? Dann kann ich für mich und meine Kinder und meine Umgebung eine Schule gründen. Mhm. Wie viele Schulen kann man leiten? Und du dich wirklich anstrengst, 3. Aber dann ist Ende. Ja, normal bist du Schuldirektor mit einer ausgelassen. Wenn du dich wirklich bemühst, ich kenne einen, der leitet 3. Okay, weil einer gestorben ist, dann hat er noch eine übernommen. Oder, gut, aber was bewege ich damit? Nichts. Ja, in der Region. Das heißt, es liegt bei jedem. Und das, was ich mache, wenn manche sagen, ja, da gründen so viele, sage ich, ja, weil ihr das macht, nicht weil ich das mache. Ich habe vielleicht die Motivation, ich habe Ideen geliefert, ich habe Werkzeuge geliefert, aber gemacht habt es ihr. Und das zeigt uns die Geschichte leider falsch. Und ich sage, die Geschichte, dieses Wort ist sehr wortwörtlich zu nehmen. Und das heißt ja auch im Englischen zum Beispiel his story. Seine Geschichte. His story. Wer ist denn er? Meistens der Gewinner, der den Krieg gewonnen hat, hat die Geschichte geschrieben. Ja? Die Brüder Grimm haben auch Geschichten geschrieben. Und dann steht in der Geschichte, ja, der Feldherr hat 3 Länder erobert. Ja, Martina, versuch mal ins nächste Nachbarland zu gehen und sage, ich erober euch. Das geht in Liechtenstein als Einzelner noch gut, ansonsten wird es schwierig. Das heißt, das waren die Soldaten. Dann stehen so Dinge wie, der Papst hat 2 Kirchen erbaut. Ich habe noch keinen Papst gesehen mit der Schubkarre Steine schleppen. Wer hat's gemacht? Der Bildungsminister hat 10 neue Schulen erbaut. Ja, wer hat die gebaut? Wenn der sagt, wir bauen 10 neue Schulen und die Bauarbeiter sagen, den hier, was passiert dann? Gar nichts. Und wenn wir sagen, wir bauen hier 10 neue Schulen, ohne dass der das gesagt hat, und die Bauarbeiter fassen mit an, was passiert dann? Dann entstehen 10 neue Schulen. Das haben immer schon wir gemacht. Das muss uns klar sein.
Also das Neues kommt aus dem Wir und auch dieses Neue miteinander entsteht schrittweise. Ich glaube, die Krisen, die ja jetzt so im Außen so aufgebauscht werden, die unterstützen, dass da wirklich noch mehr Menschen wirklich dazukommen und sagen, ja, es reicht, ich hole mir meine Macht zurück und gehe es auch wirklich an. Das Leben ist jetzt und es ist meins und ja, ich mache einfach mal. Ne?
Genau, Und wenn das passiert, wenn das einmal wieder passiert ist, dass die Menschen sich das zurückholen auf allen Ebenen, auf gesundheitlicher Ebene, auf schulischer Ebene, auf ganz vielen, dann ist Ende. Und dann gibt es kein Machtspielchen über andere mehr. Jetzt spielen wir die ganze Zeit Macht über andere. Wir müssen zu Macht ich über mich. Und da darf auch niemand reinpfuschen. Wenn ich sage, mein Kind kriegt keine Noten, dann kriegt es keine Noten. Fertig. Ja, und ich will, dass die freie Entscheidung bei den Eltern liegt. Gehe ich in die staatliche, die private, die Montessori, die XYZ-Schule, die freie Schule oder gar nicht in die Schule? Und alles muss gleich respektiert werden. Dann werden wir sehen, wofür sich Menschen sich entscheiden. Und das muss respektiert werden. Und dann werden wir sehen, wo sich hin entwickelt, wie im Markt. Jetzt ist es mit Stress und mit Angst und mit Strafen und mit Druck. Und wo Stress, Angst und Druck und Strafen herrschen, herrscht immer eine Lüge dahinter. Immer, ausnahmslos. Egal, wo das in der Geschichte war. Wenn ich dir mit Druck und Angst und Strafe drohe, dann lüge ich. Sonst müsste ich das so gar nicht machen. Wenn ich sage, du, da vorne ist eine Wand, du wirst gleich dagegen knallen. Ja, wenn du da jetzt noch weitergehst, muss ich dir dann drohen? Nein, du wirst schon kapieren, wenn du gegen die Wand gelaufen bist und das nächste Mal hörst zu. Wenn du sagst, du, ich weiß viel besser, wie die Schule bei mir vor Ort, wie das mit meinen Kindern geht, dann kann ich ja doch wohl sagen, wenn ich glaube, dass ich das beste Schulsystem habe, sage ich, na mach noch, schlag da deine Nase blutig. Was glaubst du, wie freundlich du zurückgekrochen kommst? Du wirst mich anflehen. Wenn ich dir aber mit Strafen und mit Druck und mit sonstigen drohe, wenn du gehst, dann weiß ich habe selber einen Mist.
Ja, absolut.
Ja, und das ist überall. Ja, es ist wie überall. Schau, wofür geworben wird. Bewerben muss ich immer nur das, was keiner will. Schau dir eine Werbung an. Schau dir mal eine Stunde lang Werbung an. Wofür kriegst du Werbung? Schokolade? Coca-Cola? Alkohol? Red Bull? Chips? Wie viel Salatköpfe-Werbung hast du gesehen? Wie viel Äpfel-Werbung hast du gesehen? Wie viel frisch gepresster Karottensaft-Werbung hast du gesehen? Schau dir bei den Automarken an. Wer schaltet Werbung? Die billigen oder Ferrari und Lamborghini? Wie viele Lamborghini-Werbungen hast du gesehen? Aber du weißt, wenn du einen Sportwagen willst, wo du hingehst. Das weißt du. Und die anderen müssen werben für ihre Sachen. Keiner muss Werbung machen für geht Fußball spielen, oder? Hast du schon mal auf Fußballspielen Werbung gesehen? Nein, wenn einer Fußball spielen will, macht das. Hast du schon mal eine Werbung gesehen für Sex? Nein. Wenn das einer machen will, dann passiert das. Das muss ich nicht in deinen Abendnachrichten sagen. Übrigens, und willkommen bei neuesten Sexnachrichten, das sollten Sie unbedingt machen. Für die Dinge, die die Menschen gerne freiwillig machen und meistens auch die, die viel gesünder sind und gut tun, gibt es keine Werbungen. Es gibt es immer für das, was wir nicht brauchen. Siehe auch aktuelle Zeit.
Lieber Ricardo, jetzt gerade so zum Abschluss vielleicht noch kurz. Wo siehst du dich in 10 Jahren, vielleicht nicht nur dich selbst, sondern auch das Schulsystem und die Kinder? Oder wo möchtest du vor allem auch die Kinder sehen und die Basis, wie die Kinder sich entwickeln können, um dann letztendlich auch so eine gesunde und glückliche Zukunft zu haben?
Wenn man Schulen der Zukunft die Modelle, also da müssten wir jetzt die ganzen Dinger durchgehen, aber das Schlussding ist Dezentralität. Wir werden wieder dezentraler auch leben, wieder ländlicher leben, wieder in kleineren Kommunen leben. Und ich beschreibe dir mal ganz grob die Schule dort. Ja. Es gibt bei dir in der Gegend, keine Ahnung, 800 Einwohnergemeinde oder wie immer. Und dann gibt es dort einen Lernort. Wie auch immer das heißen wird, ich benutze einfach Begriffe, die wir aktuell kennen. So, ja? Dann gibt es einen Lernort, ein Lerngebäude, wie auch immer. Und dort dürfen die Menschen jederzeit hingehen, sie müssen aber nicht. Jede Art von Druck und Zwang muss weg. Also das heißt, du darfst jederzeit hin. Du darfst auch als Erwachsener hin. Mhm. Weil vielleicht steht Montag die ersten 2 Stunden im Anglücksunterricht. Und da sitzt dann der 7-Jährige neben dem 70-Jährigen. Und dann wird der 70-Jährige merken, hey, eigentlich sollte ich von dem Knirps dann neben mir lernen. Wenn das Interessensgebiet gleich ist, warum soll nicht ein 10-Jähriger neben einem 30-Jährigen in den Gärtnereikurs gehen dürfen? wenn es Sie beide interessiert. Also dürfen, nicht müssen, macht einen großen Unterschied. Zweitens sind dort weise Menschen. Weise heißt nicht, der weiß alles, niemand weiß alles. Ja, ja, vielleicht einer, aber den habe ich bis jetzt noch nicht für den Mathematikunterricht verpflichten können. Ja, also weise heißt für mich, du kommst zu mir wegen Mathematikunterricht, wegen Biologie, wegen Baumhaus bauen, wegen Heilkräuterkunde, was auch immer ich gerade anbiete. Ja? Und aktuell machen wir Begrenzungssystem. Wir sagen, Mathe ist so, Chemie ist so, Physik ist so, das ist so. Ja, stell dir mal vor, man hätte am Nikola Tesla gesagt, du, mit Strom und Frequenzen kennen wir uns aus, da brauchst du gar nicht weiter forschen, Junge. Ja, dann würde man gar nicht kommunizieren jetzt wahrscheinlich. Also diese Begrenzungen, die wir da reinsetzen. Und weise heißt jetzt, du kommst zu mir und ich sage, Martina, ich freue mich, dass du dich auch so für dieses Thema begeistern kannst. Das sind meine Erfahrungswerte, das sind meine Quellen, das sind meine Ergebnisse. Die gebe ich dir gerne als Basis mit für dein Leben. Überprüfe mit Herz und Verstand, ob die für deinen Weg passen. Und wenn ja, entwickle sie weiter. Weil es gibt nicht die Wahrheit. Wenn du jetzt krank zu mir kommst, kann ich nicht sagen, ja, meditieren hilft. Ja, die einen werden gesund über Meditieren, die anderen über Ernährungsumstellung und über Waldläufe. Der andere geht fasten und in der Wüste spazieren. Der nächste macht Geistheilung, der nächste nimmt Nahrungsergänzungsmittel und bei allen hat alles schon mal funktioniert. Und ich kann nicht sagen, bei jedem meditiert. Ich kann sagen, da habe ich meine Dinge her, das hat bei mir so funktioniert, überprüfe, ob das für dich stimmig ist. Und das mache ich auch in Mathe dann so. Weil, wie ich auch an mir bei Mathe merke, ich merke, hey, wir wissen da noch ganz viel nicht. Und sogar ganz einfache Basisdinge nicht. Immer weiterentwickeln. So, stellen wir mal die Schulen vor. Ja, ich wäre in 10 Jahren meine Kinder nicht in die Schule schicken. Die werden eine Schule nie von ihnen sehen. wo ich sonst noch in 10 Jahren bin, ja, ich werde auf meinem Grundstück sein. Ich werde einige solche Projekte noch machen und andere Sachen möchte ich nicht noch öffentlich erwähnen.
Ja, ganz klar.
Weil das einfach Privatsache ist. Ja? Aber ich werde zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon Nachwuchs haben. Und das, wo das Schulprojekt und Sonstiges ist, also es ist jetzt schon nicht mehr aufhaltbar, nur noch bremsbar. Mhm. Es ist von Anfang an so gestaltet worden, dass einmal gerollt, wie die Lawine einmal losgerollt, es kannst ein bisschen bremsen, aber du kannst nie wieder stoppen.
Ja.
Und in 10 Jahren sind wir da, glaube ich, schon lang auf dem Punkt, wo wir sagen, hey, nicht mehr meckern, sondern nur noch aufbauen. Altes einreißen, Neues aufbauen und bei dem Neuen dauernd weiter forschen. Weil das darf sich ja erst entwickeln. Jetzt hatten wir lange weiter runter Druck und Ängste und Strafen und dies und da und dort und du musst. Jetzt gehen wir das erste Mal in eine andere Richtung. Und ich versuche das immer so als Bild. Ja. Ich sage immer, aktuelles Schulsystem fährt gerade mit 400 km/h Richtung Abgrund. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, ein altes, rostiges Dreirad zu kreieren, das in die andere Richtung fährt. Mhm. Es darf am Anfang noch 5 km/h fahren und quietschen und rosten und zerfallen. Mhm. In 2 Jahren ist ein Fahrrad, in 5 Jahren ist ein Auto und in 10 Jahren ist das eine Rakete. Mhm. Und das wird sich 100-mal schneller entwickeln als das, weil es auf einer ganz anderen inneren Basis aufgebaut ist. Und das darf wachsen. Und manche wollen immer, vor allem manche Eltern wollen immer morgen gleich Utopia erschaffen. Mhm. Sag ich, nee, du musst auch in dem anderen Weg deine Erfahrungen sammeln. Aber es ist viel angenehmer, weil es intrinsisch aus dir heraus, aus einem Glücksgefühl, aus einer Freiwilligkeit kommt, ohne Druck, ohne Ängste, ohne Strafen, einfach nur, weil ich will. Wie so ein kleiner Kind, das sagt, mehr. Und das wird schnell wachsen, viel schneller, aber gib dem auch ein bisschen Zeit. Das ist okay. Dieser innerliche Entschluss einfach, ab jetzt wachse ich und bin ständig bereit, dazu zu lernen und das immer wieder zu adaptieren. Den Entschluss fassen und der Rest kommt.
Das sind auch schöne Worte, wo man wirklich was abgewinnen kann und dass es auch das rostige Dreirad sein kann am Anfang. Und wenn es aus dem Innen herauskommt und lebt, dann kann auch ein rostiges Dreirad ziemlich weit fahren.
Allerdings.
Ich danke dir so von Herzen, lieber Ricardo, dass du uns da mitgenommen hast.
Danke für euren Einsatz.
Und ja, alle Links sind ja auch unten nochmal und ja, danke.
Danke dir auch.
Thank you.